Guten Tag. In diesem Prüfungsabschnitt hören Sie drei Texte. Jeden Text hören Sie zweimal. Während des Hörens lösen Sie die Aufgaben zum Text. Beachten Sie bei jedem Text das Piktogramm, damit Sie wissen, welchen Antwortbogen Sie benutzen sollen. Für den ersten und zweiten Teil nehmen Sie bitte den Antwortbogen, der mit dem Piktogramm Kreuz gekennzeichnet ist. Teil 1. Sie hören ein Gespräch mit David Weinstock, der über sein Abitur berichtet. Dazu gibt es 7 Aussagen. Ergänzen Sie in jeder Aussage den fehlenden Satzteil. Es gibt jeweils nur eine richtige Antwort. Markieren Sie Ihre Lösungen auf dem Antwortbogen mit dem Piktogramm Kreuz. Sie haben jetzt 2 Minuten Zeit. Lesen Sie die Aufgaben 1 bis 7. Jetzt hören Sie den Text.
Einser-Abitur. Kann das wirklich jeder schaffen? Das behauptet zumindest David Weinstock. Seine Noten waren so schlecht, dass er sitzen geblieben ist. Doch dann schaffte er sein Abitur. Und das mit lauter Einsern. Schlechte Noten, Schule schwänzen und nachmittags Glücksspiele spielen. David war kein Musterschüler. Biografien berühmter Persönlichkeiten motivierten ihn letztendlich, etwas zu ändern. Wenn andere etwas Großes leisten können, kann ich doch wenigstens mein Abitur mit 1,0 bestehen. Seine Mitschüler und Freunde lachten über sein Ziel, schlossen sogar Wetten über sein Versagen ab. Falsch gedacht. Letztes Jahr hat David sein Abitur mit der Bestnote 1,0 bestanden. In seinem Buch »Schluss mit schlechten Noten« gibt er seine Lerntipps weiter. Mit uns sprach er über sein Erfolgsrezept. Das Wichtigste ist, sich Ziele zu setzen und zu überlegen, was ich erreichen und nach der Schule machen will. Für mich war klar, dass ich Medizin oder Ökonomie an einer guten Uni studieren möchte. Dafür braucht man natürlich auch ein gutes Abitur. Mit einem klaren Ziel vor Augen hat man etwas, woran man arbeiten kann. Ich rate, sich für jedes Halbjahr realistische Ziele für jedes Fach zu setzen. Wenn man erstmal die erste 1 bekommen hat, kommt man in einen positiven Kreis und möchte weiterhin so erfolgreich sein. Ich hatte für jedes Fach ein extra Heft und einen großen Ordner zu Hause. Zuerst habe ich alles in den Heften gesammelt und dann nach den Fächern geordnet. Es ist super wichtig, alle Lernmaterialien ordentlich aufzubewahren. Vor dem Abitur verschwendet man so keine Zeit und kann entspannt alles wiederholen. In den Sommerferien habe ich mich hingesetzt und vor allem Grundlagen wie Grammatik in Deutsch und Mathe-Regeln gelernt. Wenn man die Grundlagen einmal kann, bleibt man leichter dran. Man muss versuchen, immer schon alles im Unterricht zu verstehen. Dann muss man sich nicht nachmittags stundenlang an den Schreibtisch setzen und sich alles selbst beibringen. Man muss wirkliches Interesse zeigen und sich so oft es geht melden. Am besten, man geht nach dem Unterricht zum Lehrer und fragt, was nächste Stunde behandelt wird. Dann kann man sich online schon einige Informationen holen und in der nächsten Stunde Punkte sammeln. Interessant ist es auch, in den Lerngruppen zu lernen. Tendenziell lernt man so langsamer, weil nicht alle auf dem gleichen Wissensstand sind. Aber dadurch, dass man anderen den Stoff erklärt, reflektiert man diesen nochmal, verfestigt ihn und durch Fragen der anderen merkt man, was bei einem selber noch nicht perfekt ist. Prüfungsangst hatte ich nur, wenn ich nicht ausreichend auf die Tests vorbereitet war. Wenn man genau weiß, welchen Stoff man beherrschen muss und diesen auch weiß, kann nichts passieren. Ich habe mir immer die Tests der Vorjahre organisiert und bin diese durchgegangen. Viele Lehrer sind faul und verändern die Aufgaben nur gering. Wenn man genau weiß, was einen erwartet, braucht man keine Angst zu haben. Wenn man gut in allen Stunden mitgemacht hat und den Stoff verstanden hat, dann reichen oft wenige Stunden zur Klausurvorbereitung. Wenn man aber die ganze Zeit nichts getan hat, wird es wirklich schwer, noch sinnvoll kurz vor der Prüfung etwas in seinen Kopf zu bekommen. Einen Abend vor der Prüfung würde ich vor allem Grundlagen wiederholen, um sicher zu sein. Keine Angst, die Abiturprüfungen sind wie jede andere Prüfung auch. Wichtig finde ich, dass man alle Zusammenfassungen des Stoffs der letzten Halbjahre vor dem Abi noch einmal durchgeht und so viele Fragen der Abituraufgaben durchgeht wie möglich. Wenn man mit der Fragestellung vertraut ist, ist das Abi gar nicht so schwer.
Jetzt hören Sie den Text noch einmal.
Einser-Abitur, kann das wirklich jeder schaffen? Das behauptet zumindest David Weinstock. Seine Noten waren so schlecht, dass er sitzen geblieben ist. Doch dann schaffte er sein Abitur. Und das mit lauter Einsern. Schlechte Noten, Schule schwänzen und nachmittags Glücksspiele spielen. David war kein Musterschüler. Biografien berühmter Persönlichkeiten motivierten ihn letztendlich, etwas zu ändern. Wenn andere etwas Großes leisten können, kann ich doch wenigstens mein Abitur mit 1,0 bestehen. Seine Mitschüler und Freunde lachten über sein Ziel, schlossen sogar Wetten über sein Versagen ab. Falsch gedacht. Letztes Jahr hat David sein Abitur mit der Bestnote 1,0 bestanden. In seinem Buch »Schluss mit schlechten Noten« gibt er seine Lerntipps weiter. Mit uns sprach er über sein Erfolgsrezept. Das Wichtigste ist, sich Ziele zu setzen und zu überlegen, was ich erreichen und nach der Schule machen will. Für mich war klar, dass ich Medizin oder Ökonomie an einer guten Uni studieren möchte. Dafür braucht man natürlich auch ein gutes Abitur. Mit einem klaren Ziel vor Augen hat man etwas, woran man arbeiten kann. Ich rate, sich für jedes Halbjahr realistische Ziele für jedes Fach zu setzen. Wenn man erstmal die erste Eins bekommen hat, kommt man in einen positiven Kreis und möchte weiterhin so erfolgreich sein. Ich hatte für jedes Fach ein extra Heft und einen großen Ordner zu Hause. Zuerst habe ich alles in den Heften gesammelt und dann nach den Fächern geordnet. Es ist super wichtig, alle Lernmaterialien ordentlich aufzubewahren. Vor dem Abitur verschwendet man so keine Zeit und kann entspannt alles wiederholen. In den Sommerferien habe ich mich hingesetzt und vor allem Grundlagen wie Grammatik in Deutsch und Mathe-Regeln gelernt. Wenn man die Grundlagen einmal kann, bleibt man leichter dran. Man muss versuchen, immer schon alles im Unterricht zu verstehen. Dann muss man sich nicht nachmittags stundenlang an den Schreibtisch setzen und sich alles selbst beibringen. Man muss wirkliches Interesse zeigen und sich so oft es geht melden. Am besten, man geht nach dem Unterricht zum Lehrer und fragt, was nächste Stunde behandelt wird. Dann kann man sich online schon einige Informationen holen und in der nächsten Stunde Punkte sammeln. Interessant ist es auch, in den Lerngruppen zu lernen. Tendenziell lernt man so langsamer, weil nicht alle auf dem gleichen Wissensstand sind. Aber dadurch, dass man anderen den Stoff erklärt, reflektiert man diesen nochmal, verfestigt ihn und durch Fragen der anderen merkt man, was bei einem selber noch nicht perfekt ist. Prüfungsangst hatte ich nur, wenn ich nicht ausreichend auf die Tests vorbereitet war. Wenn man genau weiß, welchen Stoff man beherrschen muss und diesen auch weiß, kann nichts passieren. Ich habe mir immer die Tests der Vorjahre organisiert und bin diese durchgegangen. Viele Lehrer sind faul und verändern die Aufgaben nur gering. Wenn man genau weiß, was einen erwartet, braucht man keine Angst zu haben. Wenn man gut in allen Stunden mitgemacht hat und den Stoff verstanden hat, dann reichen oft wenige Stunden zur Klausurvorbereitung. Wenn man aber die ganze Zeit nichts getan hat, wird es wirklich schwer, noch sinnvoll kurz vor der Prüfung etwas in seinen Kopf zu bekommen. Einen Abend vor der Prüfung würde ich vor allem Grundlagen wiederholen, um sicher zu sein. Keine Angst, die Abiturprüfungen sind wie jede andere Prüfung auch. Wichtig finde ich, dass man alle Zusammenfassungen des Stoffs der letzten Halbjahre vor dem Abi noch einmal durchgeht und so viele Fragen der Abituraufgaben durchgeht wie möglich. Wenn man mit der Fragestellung vertraut ist, ist das Abi gar nicht so schwer.
Sie haben jetzt noch 30 Sekunden Zeit, um Ihre Arbeit zu beenden. Teil 2. Sie hören ein Interview mit der Berufsfinderin Uta Glaubitz. Dazu gibt es 6 Aussagen. Ergänzen Sie in jeder Aussage den fehlenden Satzteil. Es gibt jeweils nur eine richtige Antwort. Markieren Sie Ihre Lösungen auf dem Antwortbogen mit dem Piktogramm Kreuz. Sie haben jetzt 2 Minuten Zeit. Lesen Sie die Aufgaben 8 bis 13. Jetzt hören Sie den Text.
Uta Glaubitz arbeitet als Berufsfinderin und hilft anderen Menschen, den passenden Job für sich zu entdecken. Sie berichtet über Schwierigkeiten, ihre Interessen ernst zu nehmen. Was ist so schwer daran, den richtigen Beruf für sich zu finden?
Ich glaube, dass die meisten Leute schon in ihrer Kindheit frustriert werden, wenn sie über ihre Berufswünsche sprechen. Sobald sie nämlich ihre Ideen äußern, werden sie mit Aussagen wie diesen gebremst. Ach, hör auf, das ist doch kein richtiger Beruf. Da kannst du doch gar nichts verdienen. Dafür bist du doch viel zu langsam. Jeder kennt solche Sätze. Und wenn Menschen erwachsen werden, sprechen sie nicht mehr darüber.
Was aber wird gebraucht, um den richtigen Job für sich zu finden?
Zunächst ist es wichtig, dass jeder seine Berufsentscheidung seriös nimmt. Ganz wichtig ist es, Verantwortung für diese Entscheidung zu übernehmen. Das heißt auch, nicht zu schauen, welche Lehrstellen es gibt, sondern sich zu überlegen, was will ich? Welche Interessen habe ich? An welchen Sachen habe ich Spaß? Was mache ich, wenn ich frei habe?
Individualität ist also entscheidend. Unsere Talente und Vorlieben. Aber in Stellenanzeigen wird oft nach Stereotypeneigenschaften und Fähigkeiten gesucht. Ist das nicht ein Widerspruch?
Ich würde sofort aufhören, Stellenanzeigen zu lesen. Die interessanten Jobs gibt es nicht über Anzeigen. Die Leute finden eher den richtigen Job, wenn sie sich in der Firma, wo sie arbeiten wollen, bekannt machen und dann selbst ein Angebot bekommen.
Welche Fähigkeiten helfen, den Job zu bekommen, den ich will?
Gut Englisch zu sprechen und mit einem Computer umgehen zu können, das ist selbstverständlich. Und jeder sollte in der Lage sein, mit anderen fachlich kommunizieren zu können.
Und wenn das jemandem schwer fällt?
Dann soll die Person einen Rhetorikkurs machen oder einer Theatergruppe beitreten. Es gibt einfach extrem wenig Berufe, die es erlauben, schüchtern zu sein. Wenn jemand doch scheu ist, dann muss daran zielbewusst etwas geändert werden.
Welche Eigenschaften sind noch wichtig?
Ausdauer. Nicht nach dem ersten Rückschlag sofort aufgeben, sonst klappt gar nichts. Es gibt keine Karriere, in der nicht mal was schief geht. Aber mein persönlicher Geheimtipp ist Optimismus. Wer optimistisch ist, kann Rückschläge leichter ertragen und hat mehr Durchhaltevermögen. Und nochmal, kommunikativ sein, den Mund aufkriegen, das ist ganz wichtig. Berufliches Glück hängt nicht so sehr von der Abiturnote, sondern davon ab, ob man fähig ist, mit anderen fachlich und auf Augenhöhe zu kommunizieren, zu verhandeln oder seine Ideen zu präsentieren. Wer das nicht kann, hat früher oder später in jedem Job Probleme. Jetzt hören Sie den Text noch einmal.
Uta Glaubitz arbeitet als Berufsfinderin und hilft anderen Menschen, den passenden Job für sich zu entdecken. Sie berichtet über Schwierigkeiten, ihre Interessen ernst zu nehmen. Was ist so schwer daran, den richtigen Beruf für sich zu finden?
Ich glaube, dass die meisten Leute schon in ihrer Kindheit frustriert werden, wenn sie über ihre Berufswünsche sprechen. Sobald sie nämlich ihre Ideen äußern, werden sie mit Aussagen wie diesen gebremst. Ach, hör auf, das ist doch kein richtiger Beruf. Da kannst du doch gar nichts verdienen. Dafür bist du doch viel zu langsam. Jeder kennt solche Sätze. Und wenn Menschen erwachsen werden, sprechen sie nicht mehr darüber.
Was aber wird gebraucht, um den richtigen Job für sich zu finden?
Zunächst ist es wichtig, dass jeder seine Berufsentscheidung seriös nimmt. Ganz wichtig ist es, Verantwortung für diese Entscheidung zu übernehmen. Das heißt auch, nicht zu schauen, welche Lehrstellen es gibt, sondern sich zu überlegen, was will ich? Welche Interessen habe ich? An welchen Sachen habe ich Spaß? Was mache ich, wenn ich frei habe?
Individualität ist also entscheidend. Unsere Talente und Vorlieben. Aber in Stellenanzeigen wird oft nach Stereotypeneigenschaften und Fähigkeiten gesucht. Ist das nicht ein Widerspruch?
Ich würde sofort aufhören, Stellenanzeigen zu lesen. Die interessanten Jobs gibt es nicht über Anzeigen. Die Leute finden eher den richtigen Job, wenn sie sich in der Firma, wo sie arbeiten wollen, bekannt machen und dann selbst ein Angebot bekommen.
Welche Fähigkeiten helfen, den Job zu bekommen, den ich will?
Gut Englisch zu sprechen und mit einem Computer umgehen zu können, das ist selbstverständlich. Und jeder sollte in der Lage sein, mit anderen fachlich kommunizieren zu können.
Und wenn das jemandem schwer fällt?
Dann soll die Person einen Rhetorikkurs machen oder einer Theatergruppe beitreten. Es gibt einfach extrem wenig Berufe, die es erlauben, schüchtern zu sein. Wenn jemand doch scheu ist, dann muss daran zielbewusst etwas geändert werden.
Welche Eigenschaften sind noch wichtig?
Ausdauer. Nicht nach dem ersten Rückschlag sofort aufgeben, sonst klappt gar nichts. Es gibt keine Karriere, in der nicht mal was schief geht. Aber mein persönlicher Geheimtipp ist Optimismus. Wer optimistisch ist, kann Rückschläge leichter ertragen und hat mehr Durchhaltevermögen. Und nochmal, kommunikativ sein, den Mund aufkriegen, das ist ganz wichtig. Berufliches Glück hängt nicht so sehr von der Abiturnote, sondern davon ab, ob man fähig ist, mit anderen fachlich und auf Augenhöhe zu kommunizieren, zu verhandeln oder seine Ideen zu präsentieren. Wer das nicht kann, hat früher oder später in jedem Job Probleme. Sie haben jetzt noch 30 Sekunden Zeit, um Ihre Arbeit zu beenden. Für den dritten Teil nehmen Sie bitte den Antwortbogen, der mit dem Piktogramm Feder gekennzeichnet ist. Teil 3. Sie hören einen Text über die deutsche Stella Stocker, die in England lebt. In folgender Zusammenfassung fehlen die Wörter 14 bis 20. Ergänzen Sie immer nur ein Wort. Schreiben Sie Ihre Antworten auf den Antwortbogen mit dem Piktogramm Feder. Sie haben jetzt 2 Minuten Zeit. Lesen Sie den zusammengefassten Text. Jetzt hören Sie den Text.
Stella Stocker, 34, Schauspielerin. Einen festen Wohnsitz hatte Stella eigentlich noch nie. Als Kind wuchs sie im Kongo auf, wo ihr Vater ein Krankenhaus leitete. Später lebte sie als Jugendliche in Deutschland und zwischendurch für 2 Jahre in New York, wo sie Seminare für Schauspieler besuchte. Letztlich zog es sie aber doch immer nach England. Erst wegen der Ausbildung, die ich auf jeden Fall dort machen wollte, sagt sie. Im englischen und amerikanischen Filmbereich gibt es viel mehr Möglichkeiten als im deutschen. Ich habe mich an verschiedenen Universitäten in Großbritannien beworben. Angenommen wurde ich in der nordenglischen Hafenstadt Hull, wo ich Schauspiel studierte. Nachdem ich in der deutschen Filmszene keine Erfolge gehabt hatte, entschied ich mich im Grunde über Nacht. Ich gehe nach London. Seit anderthalb Jahren arbeitet die 34-Jährige an ihrer Filmkarriere nun in London. Dort hat sie sich schnell eingelebt und sich bei Agenturen gemeldet. Hier bin ich in kurzer Zeit weitergekommen und mache mehr als in Berlin in 6 Jahren zuvor, sagt sie. In London ist alles offener und es gibt ein starkes Bedürfnis, neue Talente zu entdecken. Regelmäßig übernehme ich Rollen in Kurzfilmen, durch die ich immer mehr dazulerne. Manchmal tauche ich auch in Musikvideos auf. Auch ein paar große Castings hat sie in London schon bekommen, bei denen es aber noch nicht ganz für die Rolle gereicht hat. Obwohl wir Schauspieler untereinander eigentlich Konkurrenten sind, sind die Engländer höflich, erklärt sie. Man sitzt sich nicht feindlich gegenüber. In Deutschland habe ich das schon anders erlebt. Die einzigen Nachteile, die für sie London hat? Ich vermisse meine Familie, die zum Teil in Deutschland lebt. Und die Metropole ist teuer. Eine Wohnung im Zentrum kostet ein Vermögen. Die Wohnpreise sind so hoch, dass die Leute immer mehr in die Außenbezirke gedrängt werden, sagt die Schauspielerin, die sich eine WG mit 4 anderen Leuten teilt. Mit der U-Bahn eine knappe Viertelstunde bis ins Zentrum. Durch die Mitbewohner hat sie auch neue Freunde kennengelernt, die ihr helfen, wenn die Sehnsucht nach dem deutschen Heim zu groß wird. Was die Arbeit vor der Kamera angeht, läuft das in England nicht viel anders ab als in Deutschland, berichtet sie. Sprachlich habe ich keine Schwierigkeiten, da Englisch durch meine Kindheit im Kongo ohnehin meine 2. Muttersprache ist. Ich höre viel britische Musik und sehe mir Filme im Original an, sagt Stella. Mit ihrem britischen Akzent wird sie in England in der Regel als Engländerin besetzt. Sollte sie mit ihrer Karriere auch in ein paar Jahren noch nicht richtig durchstarten, will sie in Richtung Journalismus wechseln. Am liebsten zur BBC. Nach Deutschland zurückgehen würde sie nicht. Ich habe in England nicht nur mein künstlerisches Zuhause gefunden.
Jetzt hören Sie den Text noch einmal.
Stella Stocker, 34, Schauspielerin. Einen festen Wohnsitz hatte Stella eigentlich noch nie. Als Kind wuchs sie im Kongo auf, wo ihr Vater ein Krankenhaus leitete. Später lebte sie als Jugendliche in Deutschland und zwischendurch für 2 Jahre in New York, wo sie Seminare für Schauspieler besuchte. Letztlich zog es sie aber doch immer nach England. Erst wegen der Ausbildung, die ich auf jeden Fall dort machen wollte, sagt sie. Im englischen und amerikanischen Filmbereich gibt es viel mehr Möglichkeiten als im deutschen. Ich habe mich an verschiedenen Universitäten in Großbritannien beworben. Angenommen wurde ich in der nordenglischen Hafenstadt Hull, wo ich Schauspiel studierte. Nachdem ich in der deutschen Filmszene keine Erfolge gehabt hatte, entschied ich mich im Grunde über Nacht. Ich gehe nach London. Seit anderthalb Jahren arbeitet die 34-Jährige an ihrer Filmkarriere nun in London. Dort hat sie sich schnell eingelebt und sich bei Agenturen gemeldet. Hier bin ich in kurzer Zeit weitergekommen und mache mehr als in Berlin in 6 Jahren zuvor, sagt sie. In London ist alles offener und es gibt ein starkes Bedürfnis, neue Talente zu entdecken. Regelmäßig übernehme ich Rollen in Kurzfilmen, durch die ich immer mehr dazulerne. Manchmal tauche ich auch in Musikvideos auf. Auch ein paar große Castings hat sie in London schon bekommen, bei denen es aber noch nicht ganz für die Rolle gereicht hat. Obwohl wir Schauspieler untereinander eigentlich Konkurrenten sind, sind die Engländer höflich, erklärt sie. Man sitzt sich nicht feindlich gegenüber. In Deutschland habe ich das schon anders erlebt. Die einzigen Nachteile, die für sie London hat? Ich vermisse meine Familie, die zum Teil in Deutschland lebt. Und die Metropole ist teuer. Eine Wohnung im Zentrum kostet ein Vermögen. Die Wohnpreise sind so hoch, dass die Leute immer mehr in die Außenbezirke gedrängt werden, sagt die Schauspielerin, die sich eine WG mit 4 anderen Leuten teilt. Mit der U-Bahn eine knappe Viertelstunde bis ins Zentrum. Durch die Mitbewohner hat sie auch neue Freunde kennengelernt, die ihr helfen, wenn die Sehnsucht nach dem deutschen Heim zu groß wird. Was die Arbeit vor der Kamera angeht, läuft das in England nicht viel anders ab als in Deutschland, berichtet sie. Sprachlich habe ich keine Schwierigkeiten, da Englisch durch meine Kindheit im Kongo ohnehin meine zweite Muttersprache ist. Ich höre viel britische Musik und sehe mir Filme im Original an, sagt Stella. Mit ihrem britischen Akzent wird sie in England in der Regel als Engländerin besetzt. Sollte sie mit ihrer Karriere auch in ein paar Jahren noch nicht richtig durchstarten, will sie in Richtung Journalismus wechseln. Am liebsten zur BBC. Nach Deutschland zurückgehen würde sie nicht. Ich habe in England nicht nur mein künstlerisches Zuhause gefunden.
Sie haben jetzt noch 30 Sekunden Zeit, um Ihre Arbeit zu beenden. Beenden Sie bitte die Arbeit an diesem Prüfungsabschnitt. Arbeiten Sie bitte an den nächsten Prüfungsabschnitten.